Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie auch da sind.
Guten Abend.
Bei der obersten Anklagebehörde des Landes wälzt man gerade Akten zum Thema Linksextremismus. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat heute die Ermittlungen wegen eines Brandanschlags auf einen Strommast in der Nähe des Tesla-Werks in Brandenburg übernommen. Es geht unter anderem um die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. So jedenfalls der Anfangsverdacht. Nach dem Brand am Dienstag war ein Bekennerschreiben einer linksextremen Gruppe aufgetaucht. Mehrere Gemeinden hatten keinen Strom. Und auch das Tesla-Werk in Grünheide steht seitdem still. Griet von Petersdorf.
Bei Tesla in Grünheide ist der Werksalltag noch in weiter Ferne nach dem Anschlag auf die Stromversorgung. Kein Auto rollt vom Band, Produktion stoppt wohl auch in der nächsten Woche.
Mucksmäuschen still und dunkel. Es ist wirklich erschreckend, dass einfach gerade nichts stillsteht. Man hört nur von draußen die Generatoren, die laufen. Das war's.
Der Betriebsrat hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Werksgelände geladen, zu einer Art Party gegen die gedrückte Stimmung. Und sie kommen in großer Zahl. Ein starkes Bekenntnis zum Arbeitgeber, viele tragen Tesla-Jacken. Ein Zeichen gegen das Misstrauen, gegen die häufige Kritik am amerikanischen E-Autobauer. Das hat sie schon oft geärgert und dann noch der Anschlag.
Da ist erstmal so ein bisschen so eine Welt untergegangen, also weil ich wirklich halt sehr, sehr gerne hier arbeite. Und weil ich weiß, was das bedeutet. Ja, finanzielle Absicherung und halt generell halt auch diese ganze Zusammenarbeit. Und
ich finde, das ist eine Sauerei von denjenigen, die das verursacht haben. Die müssten richtig bestraft werden, weil das ist unsere Existenz von allen hier.
Tesla hat auf jeden Fall für viele Menschen in Berlin, Polen, Brandenburg die Türe aufgemacht. Und sehr viele Leute haben hier auf jeden Fall Job gefunden. Und jetzt, wegen so einem Terroranschlag hier, müssen wir jetzt alle zu Hause warten.
Bei dem Anschlag wurde nicht nur Tesla lahmgelegt, auch 10.000 Haushalte waren betroffen. Pflegeheime, ein Edeka-Verteilzentrum. Zum Anschlag hat sich die als linksextremistisch geltende Vulkan-Gruppe bekannt. Als Gründe gibt sie an, Umweltschäden, Arbeiterausbeutung. Sie reklamierte schon früher für sich, etwa auch Bahnstrecken lahmgelegt zu haben. Politik und Sicherheitsbehörden sind aufgeschreckt. Deutet sich ein neues Sicherheitsproblem an?
Die größte Gefahr in Deutschland geht vom Rechtsextremismus aus. Das heißt aber nicht, dass Linksextremismus oder sogar linker Terror nicht auch Menschenleben kosten kann. Und deshalb braucht es für die Sicherheitsbehörden mehr Unterstützung, mehr rechtliche Befugnisse.
Es wird auch überlegt, wie kritische Infrastruktur besser geschützt werden kann. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen nun übernommen, ausdrücklich begrüßt von Brandenburgs Innenminister. Das erhöht den Fahndungsdruck auf die deutschlandweit, möglicherweise sogar international agierende Verbrecherbande. Am Abend wird es sogar etwas feierlich bei Tesla. Es sieht so aus, als hätte der Anschlag die Verbundenheit der Mitarbeiter untereinander und mit dem Arbeitgeber noch mehr gestärkt.
Wir fragen nach beim ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt in Baden-Baden. Holger, was hat nun konkret dazu geführt, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich zieht?
Nach ein paar Tagen Ermittlungen war der Eindruck einfach da, dass das ein wirklich großer, planmäßig herbeigeführter Stromausfall war, dass das mehrere Personen waren, möglicherweise auch aus der sogenannten Vulkangruppe, einer potenziell terroristischen Vereinigung, und dass auch dieser Stromausfall in seiner Dimension die Kriterien der verfassungsfeindlichen Sabotage, § 88 des Strafgesetzbuches, erfüllt. Und dadurch kommt eine Zuständigkeit des Generalbundesanwalts in Betracht. Er hat das Verfahren übernommen, führt jetzt die Ermittlungen.
Es entsteht bei einigen gerade der Eindruck, dass die linksextremistische und linksterroristische Szene wächst. Wegen des Anschlags einerseits, aber vielleicht auch unter dem Eindruck der Festnahme der ehemaligen RAF-Terroristin Daniela Klette. Stimmt denn diese Vermutung?
Also ganz klar ist, dass das Thema Rote Armee-Fraktion, RAF, gerade eine große Konjunktur hat durch die Festnahme von Daniela Klette, durch die Fahndung nach den beiden noch Fehlenden. Und das ändert aber nichts daran, dass die RAF einfach Geschichte ist und sich ja wirklich schon vor langer Zeit aufgelöst hat, auch wenn ein weiteres Verfahren gegen Daniela Klette und vielleicht die anderen, wenn sie noch gefasst wären, denkbar ist. Und was den Linksextremismus angeht, so ist es tatsächlich so, dass unter den gewaltorientierten Linksextremisten im vergangenen Jahr ein Anstieg zu beobachten war. Diese Szene liegt vielleicht bei etwa 11.000 Personen bundesweit, die bereit sind, für ihre Ideologie Anschläge zu begehen. Ändert aber auch nichts daran, dass die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten weiterhin größer ist. Und nach meinem Eindruck, dass vielleicht auch die größere Bedrohung ist, wobei es eigentlich auch relativ egal ist, welches extreme Spektrum schwere Straftaten begeht, verhindert werden und bekämpft werden muss das so oder so.
ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke.
Gerne.
Es mag im Rückblick absurd erscheinen, während der Corona-Pandemie war ja zeitweise sogar das Sitzen im Freien nicht erlaubt. Das Leben auf Abstand, aber auch nicht wie in einer Gebrauchsanweisung mit allen Regeln aufgeschrieben, damit es funktioniert. Es war für Politik, Wissenschaft, Medizin, für uns alle ein Lernen, mit dem Virus umzugehen, das tödliches Potenzial hat. Da es durchaus nicht die letzte Pandemie gewesen sein könnte, ist Lehren aus dieser Zeit zu ziehen dringend nötig, ohne jetzt mit drohenden Fingern auf vermeintlich Schuldige zu zeigen. Die FDP will zur Aufarbeitung eine Enquete-Kommission im Bundestag einsetzen. Jakob Schaumann und Stefan Tröndle.
Homeschooling gehört für Rosalie Holzschuh zum Glück der Vergangenheit an. Mit der Pandemie verbindet sie vor allem Einsamkeit.
Es war halt sehr schön für mich, dass ich meine Freunde nicht sehen konnte, weil wenn man in der Schule geht, dann sieht man die ja eigentlich jeden Tag.
Mittlerweile ist der Gang zur Schule für sie und viele andere Schüler wieder Alltag geworden. Keine Masken, keine Abstandsregelungen. Im Klassenraum herrscht Normalität. Doch für die Generation Corona war die Pandemie eine harte Zeit.
Also mir ist selber aufgefallen, dass es auch mir selber einfach schlechter ging. Eben ohne Leute, mit denen man reden kann, ohne Sport, den man machen kann, ohne die Freunde, die man in der Schule trifft. Und dann habe ich auch tatsächlich in meinem Umfeld viele Leute kennengelernt, die auch mit Depressionen oder Ähnlichem zu kämpfen haben und für die eben auch Corona eine ganz schwierige Zeit war.
Gemeinsam spielen, Sport machen, alles verboten. Stattdessen Kontaktsperre. Aus heutiger Sicht ein Fehler, sagt der Medizinethiker Giovanni Maio.
Allein aus einem gesunden Menschenverstand heraus hätte es klar sein müssen, dass man jugendliche Kinder nicht einfach aus ihrem sozialen Gefüge über lange Zeit hinweg rausnehmen kann, ohne dass es psychosoziale Schäden gibt.
Insbesondere Schulen galten als Infektions-Hotspots. Die Politik befürchtete eine massive Überlastung des Gesundheitssystems. Der damalige Gesundheitsminister Spahn ahnte schon im Frühjahr 2020, dass die Aufarbeitung der Pandemie keine einfache werden würde.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Doch was lernen aus den Fehlern der Pandemie? Die FDP fordert nach wie vor eine Enquete-Kommission, also eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe.
Die Einsetzung eines Enquete-Kommissions bewirkt, dass wir für zukünftige Pandemien besser vorbereitet sind. Wir sind immer auf eine letzte Pandemie vorbereitet. Das ist rückwärtsgewandt. Wir müssen in die Zukunft schauen. Denn die Frage ist nicht, ob eine nächste Pandemie entstehen wird, sondern wann diese entstehen wird und wie wir darauf vorbereitet sind.
Die Grünen lehnen eine solche politische Kommission ab, fordern stattdessen eine wissenschaftliche Aufarbeitung und konkrete Maßnahmen.
Ich bin eher nicht dafür, dass wir jetzt weiter in aufwendiger, umfangreicher Theorie nur reden, sondern dass wir machen. Die Menschen erwarten, dass die Dinge vor allem im Gesundheitswesen in so wichtigen Dingen wie der Notfallversorgung, der Bereitstellung der Fachkräfte, der Digitalisierung endlich vernünftig laufen.
Auch wenn politisch und wissenschaftlich noch einiges aufzuarbeiten ist, die Pandemie ist vorbei und für Rosalie und Millionen andere Schüler die Normalität zurück.
68 Minuten hat die State of the Union, die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden, in der vergangenen Nacht gedauert. Und er hat viele überrascht. Viele, die so ihre Zweifel am mentalen und körperlichen Gesundheitszustand des 81-Jährigen haben. Die fragen, selbst wenn er im November wieder zum Präsidenten gewählt würde, könnte er überhaupt noch eine Amtszeit schaffen? Biden wirkte hellwach, fit war schlagfertig und humorvoll. Und klar, die 8 Monate bis zur Präsidentschaftswahl werden noch lang und anstrengend. Gestern Abend allerdings dürfte Joe Biden in vielerlei Hinsicht gepunktet haben. Sarah Schmidt.
Strahlend tritt Joe Biden den Weg zum Rednerpult im US-Kapitol an. Unter dem Jubel der demokratischen Abgeordneten. 4 more years, 4 weitere Jahre US-Präsident, fordern seine Parteifreunde. Küsschen und Selfies. Der Weg zum Rednerpult und dem Beginn einer der wichtigsten Reden seiner Amtszeit dauert.
Good evening.
Guten Abend. Wäre eigentlich schlau, jetzt wieder zu gehen. Nach dem Motto, aufhören, wenn es am schönsten ist. Dabei geht er erst los, der gut einstündige Ritt durch die Themen, die die Wählerinnen und Wähler gerade beschäftigen. Gaza, Inflation, Ukraine-Hilfen, Medikamentenpreise, Drogen, Waffen. Und die Situation an der Grenze zu Mexiko. Ich werde keine Einwanderer verteufeln und sagen, sie seien Gift im Blut unseres Landes. Und ich werde auch keine Familien trennen. Ein Seitenhieb auf seinen Konkurrenten Donald Trump, den er namentlich nicht ein einziges Mal erwähnt. Gerade beim Thema Migration bekommt er allerdings nicht nur Applaus, sondern zwischendurch auch immer mal wieder Buhrufe der republikanischen Abgeordneten. Nicht nur deren Augen, sondern auch die vieler Wählerinnen und Wähler waren auf Biden gerichtet. Laut Umfragen trauen ihm viele, auch in der eigenen Partei, wegen seines Alters nicht zu, dass er eine zweite Amtszeit durchhält. Ich glaube, alle haben darauf gewartet, dass er einen Fehler macht. Das hat er nicht getan. Es gab ein paar Patzer, aber nichts Katastrophales. Im Gegenteil, er war laut und sehr aggressiv. Laut zu sprechen ist nicht dasselbe wie Energie zu haben, aber er hat alles rausgeholt. Biden versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und seine 81 Jahre als Vorteil zu verkaufen. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin schon eine Weile dabei. Mein Leben hat mich gelehrt, Freiheit und Demokratie zu schätzen. Eine Zukunft, die auf den Werten basiert, die Amerika ausmachen. Ehrlichkeit, Anstand, Würde und Gleichheit. So betont locker er kam, so geht er auch. Die Frage, die bleibt, wird er diese Dynamik bei all den anderen Auftritten behalten, die ihm im Wahlkampf bevorstehen?
Mehr Nachrichten von heute hat jetzt Susanne.
Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren Streik beendet. Seit dem Mittag läuft der Bahnverkehr wieder an. Der reguläre Fahrplan kann nach Angaben des Unternehmens jedoch erst von morgen an wieder gewährleistet werden. Die Bahn hat die GDL für Montag zu neuen Verhandlungen eingeladen. Die Gewerkschaft lehnte das ab. Sie fordert zunächst ein neues Angebot und hat dafür eine Frist bis Sonntagabend gesetzt. Im Bahnverkehr ist der Streik zu Ende. Bei der Lufthansa hingegen läuft der 2-tägige Arbeitskampf des Bodenpersonals noch. Ein Großteil der Flüge musste heute ausfallen. Bis morgen früh hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Nach Konzernangaben soll sich der Flugverkehr im Laufe des Vormittags normalisieren. In Nigeria sind fast 300 Schulkinder und ein Lehrer entführt worden. Angehörige der Verschleppten versammelten sich in der Ortschaft Kuriga und forderten, dass diese schnell wieder nach Hause kommen. In dem westafrikanischen Land kidnappen Banden immer wieder Menschen, um Lösegeld zu erpressen. Auch Extremisten wie die Terrororganisation Boko Haram stehen häufig hinter Entführungen. Zum Weltfrauentag haben in Berlin mehrere tausend Menschen demonstriert. Sie forderten unter anderem bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen. Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden und Initiativen hatte zu dem Protest aufgerufen. Noch immer verdienten Frauen weniger als Männer, kritisierten die Veranstalterinnen. Auch bekämen sie weniger Rente und arbeiteten häufiger in prekären Jobs. Das ausrangierte Batteriepaket der Raumstation ISS ist am Abend über dem Atlantik abgestürzt. Das teilte das Weltraumlagezentrum der Bundeswehr mit. Zuvor sei es um 19.21 Uhr von Westen kommend in 139 Kilometer Höhe über die Mitte Deutschlands geflogen. Die Plattform war in etwa so groß wie ein Auto und wog rund 2,6 Tonnen. Christian Wüg wird neuer Trainer der Frauenfußballnationalmannschaft, das teilte der DFB heute mit. Der 50-Jährige bildet seit Jahren verschiedene Jugendmannschaften beim DFB aus. Im Dezember hatte er die U17-Junioren in Indonesien zum WM-Titel geführt. Wück tritt nach den Olympischen Spielen im Sommer die Nachfolge von Interimstrainer Rubesch an.
Die Klänge des typisch portugiesischen Fado sollen ja viel über die melancholische Seele des Landes erzählen. Der Fado handelt von den Schrecklichkeiten der Liebe, von innerer Zerrissenheit, aber auch von sozialen Problemen. Damit trifft er den Schmerz der Portugiesen gerade jetzt vor den vorgezogenen Parlamentswahlen diesen Sonntag ziemlich genau. Denn viele können sich das Leben kaum noch leisten und das, obwohl die Wirtschaft wächst. Verzweiflung und Verunsicherung sind ein guter Nährboden auch für rechte, radikale Kräfte, die in Portugal nun auftrumpfen könnten. Christina Böker.
Lissabon von oben ein Hingucker und schon lange kein Geheimtipp mehr. Selbst im Winter zieht die Hauptstadt der 10 Millionen Portugiesen Touristen an. Und die bringen neben Freud auch Leid. Sie lassen zwar viel Geld in Portugal, gleichzeitig wird hier häufig über Airbnb vermietet, die Mieten in die Höhe getrieben. Marta und Luis können es sich nicht mehr leisten, in Lissabon zu wohnen. Gerade ziehen sie in ihre neue Wohnung, eine halbe Stunde vor den Toren der Stadt. Sie, IT-Beraterin, er Friseur, drei Kinder. Für eine Drei-Zimmer-Wohnung wie diese zum Beispiel war die niedrigste Miete, die wir gesehen haben, 1250 Euro monatlich. Aber ihr müsst wissen, dass viele Leute hier nicht mal 1000 Euro im Monat verdienen. Und der Mindestlohn liegt bei weniger als 800 Euro. Das ist also der Wahnsinn. Die Löhne niedrig, gut für viele Unternehmen. Auch deshalb brummte die Wirtschaft nicht nur im Tourismus. Mit Wachstumsraten um die 2%. Dennoch profitieren viele Menschen nicht davon. Experten sagen, die linke Regierung habe mehr für die Unternehmen als für die Arbeitnehmer getan. Sie haben nicht genug gemacht, um das Leben bezahlbar zu machen, vor allem wegen der hohen Mieten und der Inflation. Das ist ein großes Problem. Und darüber hinaus brauchen mittlerweile etwa 3 Millionen Menschen eine private Krankenversicherung. Das bedeutet, dass sie extra bezahlen, um eine vernünftige medizinische Versorgung zu haben. Dem Gesundheitssystem fehlt Geld, die Ärzte protestieren oder wandern aus. Protest für mehr Gehalt auch von Lehrern und anderen Staatsbediensteten gehört zum Alltag Portugals. Selbst die Polizisten zogen jüngst zu Tausenden durch Lissabon. Viel Gegenwind. Aber dass der sozialistische Ministerpräsident Costa im November zurücktrat, hat ganz andere Gründe. Ermittlungen in seinem Umfeld wegen Korruption bei einem Lithiumprojekt. Aufgeklärt ist die Affäre nicht. Jetzt prägt sie den Wahlkampf. Korruption frustriert die Bürger Portugals schon länger, egal ob Linke oder Rechte am Ruder waren. Man müsste erst mal diese Kriminellen stoppen, die Korruption beenden. Das würde mir schon reichen. Und das Geld aus der Korruption in Krankenhäuser oder öffentliche Dienste stecken. Chega, genug, heißt die rechtspopulistische Partei, die verspricht, Portugal so wörtlich zu säubern. Und auch junge Menschen zum Wahlkampf-Endspurt mobilisiert. Chega könnte laut Umfragen mit mehr als 15% die regierenden Sozialisten schwächen, die knapp hinter den Konservativen liegen. Sonntag entscheidet das Wahlvolk, wo mehr Konfetti fliegt.
Und dann schauen wir jetzt, was morgen zwischen Himmel und Erde passiert. Thomas, wie wird das Wetter?
Sieht ganz gut aus fürs Wochenende, finde ich. Und wir können auch in Sachen Frühling ganz gut mithalten mit dem Rest Europas. Wenn wir uns mal die Höchsttemperaturen morgen anschauen, also bei uns in Deutschland sind so 14 Grad durchaus möglich, teilweise sogar mehr. Schauen wir nach Portugal, da ist es kühler. Spanien können wir mithalten, Italien können wir mithalten. Hat auch damit zu tun, dass wir dort im Süden viele Wolken und eine Menge Regen haben. Bei uns ist es ja viel freundlicher. Auch in der Nacht, da gucken wir mal drauf. Wir haben von Südwesten ein paar Wolken, die reinziehen, aber in weiten Teilen ist der Himmel noch klar. Diese Wolken ziehen weiter. Im Schwarzwald beispielsweise kann es ein paar Spritzer Regen geben, aber wirklich nicht allzu viel. Morgen Mittag liegt das schon in der Mitte, zieht dann weiter in Richtung Nordosten. Auch da ein paar Spritzer möglich, aber ansonsten viel klarer Himmel und Sonnenschein. Das Ganze bei Frühtemperaturen, die sich in einem Bereich zwischen minus 3 und plus 5 Grad bewegen. Höchstwerte am Nachmittag dann milder als heute, bis zu 17 Grad sind möglich und die weiteren Aussichten. Der Sonntag erstmal auch noch relativ ruhig. Ab Montag wird es ungemütlicher.
Thomas Ranft, vielen Dank. Und wir sind am Ziel, geben gleich weiter zum Sport, zurück zum Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow in den USA.
Ja, und aktuelle Nachrichten finden Sie natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie möchten. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.